Verehrte Damen, verehrte Herren, schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Auftakt unserer Vortragsreihe im Studium Generale in diesem Semester. Sie haben es auf Ihrem Platz, was Thema ist. Können Sie mich gut verstehen hinten? Ist das alles okay? Gut. Ja, der ist aber komisch. Über Exzentrik und Eigenwille haben wir dieses Semester überschrieben. Ich werde Sie heute ein wenig einführen in das Thema und dann folgen 11 Vorträge über die nächsten Wochen hinweg in diesem Semester von Referenten von außen. Ich denke, wir haben ziemlich interessante, spannende Gäste und ich glaube, das Thema könnte ein ganz witziges, lustiges werden und informatives. Bevor wir einsteigen, gibt es ja immer die Fragen der Studenten, was muss ich tun, damit ich einen Leistungsnachweis bekomme? Ich dachte, wir erledigen das gleich, dann sparen wir uns all die Fragen im Folgenden. Also, wenn Sie einen Leistungsnachweis brauchen und im Bachelor oder Master studieren, nicht im Diplom, dort gibt es womöglich noch Sitzscheine, wie man das früher mal gesagt hat. Also hier dürfen Sie nicht nur sitzen, Sie müssen auch was tun, wenn Sie Bachelor- und Masterabschluss erwerben wollen. Dann machen Sie pro Vortrag ein Protokoll, halten die Gedanken fest, von denen Sie denken, dass sie zentral sind oder dass sie besonders spannend sind und bringen das vielleicht in eine einigermaßen übersichtliche Form. Und ja, Sie sollten mindestens 80% der Vorträge besucht haben. Das ist, glaube ich, ein Dreisatz, das auszurechnen. Ich lasse eine Teilnehmerliste umgehen, auf der Sie sich bitte eintragen und soweit Ihnen das möglich ist, sogar mit eigenhändiger Unterschrift. Das wäre auch ganz schön. Die Protokolle, was Sie damit machen und so weiter und alles darüber hinaus, was jetzt noch Ihnen an Fragen auf den Lippen liegt, klärt eine Broschüre, die ich gemacht habe. Ich glaube, in der ersten Reihe brauchen wir das nicht und in der zweiten auch nicht. Diese Broschüre, da haben Sie die Adresse, finden Sie auf den Internetseiten der Hochschule Konstanz. Ich glaube, unter dem Rubrik Studium gibt es einen Punkt Studium Generale. Dort hinterliegt eine PDF-Datei, die heißt komisch. Und da stehen gar nicht so komische Sachen drin, nämlich die Ankündigungen, das Programm, was Sie erwartet in diesem Semester. Und ja, wie Sie zu einem Schein im Detail kommen, wo Sie das abgeben müssen und so weiter und so fort. Und ich denke, damit sind wir mit dem Teil durch. Vielleicht noch ergänzend, mit dieser Veranstaltung können Sie auch Punkte für das sogenannte Ethikum erwerben. Das Ethikum ist eine Besonderheit, ein Zertifikat, das Sie an den Fachhochschulen des Landes Baden-Württemberg erwerben können. Ein Zusatzzertifikat, das Sie ja, vielleicht ein wenig weiter qualifiziert, je nachdem, wo Sie sich später mal bewerben wollen, können Sie es auch vorlegen. Manche meinen, das ginge in der Rüstungsindustrie nicht, vielleicht gerade dort erst recht, ich weiß es nicht, probieren Sie es aus. Weitere Informationen finden Sie unter rtwe.de. Das ist die Abkürzung für Referat für Technik und Wissenschaftsethik an den Fachhochschulen des Landes Baden-Württemberg. Der Leiter dieses Referats, die vergeben dieses Ethikum, der Leiter dieses Referats steht auch auf unserer Referentenliste in diesem Semester, ist der Professor Dr. Michael Wörz. Wenn Sie irgendwelche detaillierten Fragen zum Ethikum hätten, dann ist er mit Sicherheit viel besser in der Lage, die zu beantworten als ich. So, jetzt legen wir los. Sie haben es in der Ankündigung vielleicht gelesen. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von John Stuart Mill. Dass heute so wenige wagen, exzentrisch zu sein, bezeichnet die Hauptgefahr unserer Zeit. Ich glaube, dieses Zitat können wir vielleicht als Motto über die gesamte Reihe stellen und mal prüfen, ob diese Gefahr gebannt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gebannt ist. Können Sie mit dem Wort Exzentriker was anfangen? Haben Sie da eine Vorstellung? Irgendjemand vor Augen? Es gibt zum Beispiel jemanden... Ja, bitte? Ja, ja, was verrückt ist und was normal, das ist ein großes Thema, wenn man Exzentriker betrachtet. Womöglich hören wir da im Laufe des Semesters auch was dazu. Ja? Der nicht in der Mitte ist. Ja. Die Wortbedeutung werden wir uns noch anschauen. Herr Vogt eilt mir voraus, wie immer. Aber Ingenieur, ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Es gab einen Mann, der, wenn er durch London mit dem Fahrrad fuhr, immer eine Gasmaske trug. Es war kein Krieg zu der Zeit, also einfach so, Schutz vor Pollen oder sowas. Dieser Mann beschäftigte sich mit Kurt Gödel, Mathematiker, der etwas Lustiges getan hat, nämlich nachgewiesen hat, dass die Mathematik in ihren Grundlagen nicht widerspruchsfrei ist. Also Paradoxien eingebaut hat. Dieser Herr, von dem ich rede, der sich also mit Kurt Gödel beschäftigt hat und mit diesen Paradoxien, war von Paradoxien so beeindruckt, dass er zu Ostern Weihnachtslieder sang und zu Weihnachten Osterlieder. Aus Prinzip. Man muss sich ja mit Paradoxien beschäftigen. Dieser Mann wird als schmuddelig beschrieben, hatte nicht so viel Lust, sich immer zu waschen. Wenn er lachte, soll das eher dem Geschrei eines Esels ähnlich gewesen sein als einem Lachen. Wenn er redete, dann war das mehr ein Brummeln. Wenn er dachte, und er dachte eigentlich immer, dann brummelte er permanent. Dieser Mann hat die Weltgeschichte verändert. Dieser Mann hat dank seiner überragenden mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten ein Problem gelöst, das die Alliierten im Zweiten Weltkrieg hatten. Dieser Mann hat den Code, den die Nazis nutzten, um ihre Funksprüche zu verschlüsseln, geknackt. Wissen Sie jetzt, von wem ich rede? Nein? Alan Turing heißt dieser Mann. Mit Sicherheit ein sehr schräger Vogel. Bin mir nicht so ganz sicher, also die, vielleicht noch ein, zwei, drei Sätze dazu, die britische Regierung bekam Kenntnis von dieser Kodiermaschine namens Enigma. Sie vielleicht mitbekommen, da gibt es einen Roman darüber, ich glaube auch einen Film, wenn mich nicht alles täuscht. Die britische Regierung hat Kenntnis bekommen von dieser Kodiermaschine und hat dann einen ganzen Club von Mathematikern, verschiedenen Wissenschaftlern, Schachspielern angesetzt, um diesen Code zu knacken. Und diese Truppe von schrägen Leuten wurde von Alan Turing geleitet und seine Ideen brachten den Durchbruch. Und dadurch, dass die Briten dann die Verschlüsselungen der Nazis knacken konnten, nahm der Krieg eine Wendung. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo ein Mensch mit solch Sozialverhalten wie Alan Turing heute so landen würde. Das ist unser Programm für heute Abend. Ich möchte Sie ein bisschen einführen in die Thematik. Ich möchte mit Ihnen mal die Begriffe anschauen, die in unserem Thema drinstecken. Ich möchte mit Ihnen über Kennzeichen der Exzentrik reden, will dann ein Kapitel aufschlagen über Exzentrik in den Wissenschaften und den Künsten, dann eins über Exzentrik in Politik und Gesellschaft und in unserem Titel ist ja auch das Wort Eigenwille drin, möchte ich mit Ihnen zum Abschluss noch kurz anschauen, was könnte denn Eigenwille in Hochschulen bedeuten? Nun denn, schauen wir uns die Begriffe an. Wie ist das für Sie, wenn ich hier Jojo spiele? Bitte? Lustig? Mhm. Na, hoffentlich. Der ist ziemlich gut, schauen Sie mal. Ich kann es bloß nicht. Kann das jemand von Ihnen richtig gut? Gut, ne? Ja, so kann man den aufwickeln. Hab ich am Samstag entdeckt. ja, lustig, komisch. In welchem Sinne komisch? In dem Sinne von lustig, man muss vielleicht drüber lachen. Oder komisch kann ja auch die Bedeutung haben von seltsam, eigenartig, sonderbar. Vielleicht behalten wir das im Hinterkopf, wenn wir über der ist aber komisch reden, dann könnte beides gemeint sein. Einmal, dass jemand uns zum Lachen bringt, lustig ist oder eben eigenartig ist und sonderbar. Und jetzt gibt es, vielleicht erscheint Ihnen das schon sonderbar, tatsächlich Theorien des Komischen, Theorien über das Lachen. Die fingen ziemlich früh an, in der Antike. Aristoteles hat darüber zum Beispiel geschrieben. Kennt von Ihnen jemand Umberto Ecos Roman Der Name der Rosen? Und den Film natürlich. Wahrscheinlich, ich mache mal eine Wette, kennt irgendjemand hier das Hörspiel? Wieder gewonnen. Viel besser als der Film. Hervorragende Produktion, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Sowas für lange Wintertage. Geht so, ich glaube, vier, fünf Stunden. Ist nett. Sie das Buch oder den Film kennen, wissen vielleicht, dass in einer mittelalterlichen Bibliothek Mönche zu Tode kommen, weil sie ein Buch lasen oder lesen wollten, von dem jemand wollte, dass es nicht bekannt wurde, nämlich der ehemalige Bibliothekar, der hat Seiten des Buches vergiftet. Mönche, wenn sie umblättern wollten, benetzten die Finger, hatten das Gift auf der Zunge und starben. Um welches Buch ging es? Um ein Buch des Aristoteles, das es nicht mehr gibt, das tatsächlich verschollen ist, nämlich ein Buch, in dem Aristoteles sich mit dem Komischen und dem Lachen beschäftigt. Worüber lachen wir? Was finden wir komisch? Die Theorien darüber sagen, dass dort immer ein Kontrast entsteht, eine Inkongruenz, ein Konflikt. Kontrast, da tut jemand was oder ist so, wie man es in einer bestimmten Situation normalerweise nicht ist. Inkongruenz, das Verhalten stimmt nicht mit dem überein, was wir normalerweise als angemessen ansehen. Komisch. Der Jojo-spielende Prof da vorne. Ich meine, Sie können jetzt sagen, klar, damit hat er sich jetzt einen Einstieg in den Vortrag geschaffen. Netter kleiner Trick. Stimmt auch, so ist es gemeint. Aber was würden Sie denn sagen, wenn ich immer Jojo spielte, in jeder Vorlesung und in jeder Sitzung, in jeder Prüfung? Was wäre das dann? Immer noch komisch? Wenn ich so hier immer über den Campus liefe? Konsequent. Ein Tick. Ja, das könnte es sein. Herr Vogt, was machen Sie denn dann mit mir, Sie als Präsidiumsmitglied, so nach 2, 3 Jahren? Müssten Sie einschreiten? Nee? Das beruhigt mich, dann werde ich es machen. Es macht nämlich Spaß. Ja? Ich will Ihnen damit gar nichts sagen. Warum sollte ich Ihnen damit was sagen wollen? Nun gut, also, ein Tick. B, Bin ich dann, wenn ich das 2-3 Jahre mache, bin ich dann ein Exzentriker in Ihren Augen? Nein? Warum nicht? Aha, also Exzentrik wäre Lebensstil, zu wenig. Mhm. Okay, ich müsste mit ihm reden, ja. Na, du grüner Jojo. Ja, ist interessant, dass Sie dann Nein sagen. Schauen wir uns mal an, was wir über die Worte so lernen können. Exzentrik leitet sich aus zwei lateinischen Begriffen ab, nämlich ex. Das meint nicht nur aus, die Bedeutung von ex ist ziemlich komplex, wenn Sie, es reimte sich so schön, wenn Sie mal in ein lateinisches Wörterbuch reingucken, dann werden Sie da 2-3 Seiten über ex lesen. Aber sei es drum, in dem Zusammenhang reicht uns das aus oder das aus etwas heraus. Ja? Und Zentrum ist der andere Begriff. Der kann bedeuten Mittelpunkt des Kreises oder das, was wir auch unter Zentrum, unter Mitte verstehen. Eine Wortbedeutung, die wir dem geben, ist, es gibt auch eine im technischen Bereich, ne? Die lassen wir mal außen vor. Vielleicht kann Herr Vogt uns darüber was erzählen, ich glaube ich nicht. Ich bin mehr für das andere zuständig. Also, Exzentrik in der Wortbedeutung, wie sie uns in diesem Semester beschäftigt, bezeichnet ein Verhalten, das abweicht von dem Üblichen, was man so kennt, ein überspanntes Benehmen. Und wenn man so schaut in Wörterbüchern, was wird denn, wie wird exzentrisch übersetzt? Ja, dann finden Sie solche Worte wie launisch, verschroben, auffällig, ungewöhnlich, aus dem Rahmen fallend, extravagant, extrem, spleenig, verstiegen, vom Üblichen abweichend, exaltiert, sagt es heute noch jemand, überkandidelt, verrückt, verdreht. Das finden Sie alles bei diesen Begriffen. Oder diese Begriffe finden Sie alles zugeordnet zu exzentrisch. Ich habe immer eine besondere Freude daran, in alte Lexika, alte Wörterbücher zu schauen und fand hier im Adelung, den Sie mittlerweile spottbillig auf CD-ROM kriegen können, etwas über den Sonderling. Das wäre ein schönes altes Wort für Exzentriker, ein schönes altes deutsches Wort, das man als Synonym benutzen kann. Und der Johann Christoph Adelung schreibt da in seinem grammatisch-kritischen Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, der Sonderling, in gewöhnlichem Verstande ist ein Sonderling eine Person, welche sich bemüht, das Gegenteil von dem zu tun und zu äußern, was der Gebrauch oder die Natur der Umstände erfordert, weil sie sich dadurch von anderen gleichsam absondert oder auszeichnet. Mir ging sofort durch den Kopf, dafür studiert man Philosophie, um Sonderling zu werden. Das hängt, glaube ich, ziemlich eng zusammen. Aber sei es drum, das finde ich eine schöne Bezeichnung und als Anregung mal. Was finden wir bei den Begriffen Eigenwille und Eigensinn? Benutzen Sie diese Worte eigentlich? Ist das in Ihrem Sprachgebrauch drin? Sagt man, naja, dass jemand eigensinnig ist, sagt man womöglich noch. Eigenwillig auch noch? Und als Substantive? Schon noch da? Na gut. Unter Eigenwille oder Eigensinn, das wird häufig synonym gebraucht, hat man bereits in antiken Sprachen, aber eben auch den germanischen, zusammengefasst den individuellen Willensakt. Ja, der Eigenwille, mein eigener Wille. Lange Also dieser Begriff hat zum Beispiel philosophisch keine besonders große aufgeladene Bedeutung. Wenn Sie da in den einschlägigen Wörterbüchern nachschlagen, werden Sie nicht allzu viel finden. Über Wille zum Beispiel finden Sie seitenweise, da finden Sie ganze Bibliotheken, das ist ein zentraler Begriff, aber der Eigenwille und der Eigensinn werden da nicht so sehr abgehandelt. Es wurde abgehandelt im Mittelalter. In der christlichen Theologie war Eigenwille, Eigensinn so ziemlich was vom Übelsten, was sie sich leisten konnten. Das war Auflehnung gegen Gott. Bernard von Clairvaux beispielsweise predigte, es höre der Eigenwille auf und die Hölle wird nicht mehr sein. Da hat sich ein bisschen was geändert, glaube ich. Jedenfalls galt Eigenwille den christlichen Theologen geradezu als Ursünde. Für den aufgeklärten Menschen, dem individualistischen Menschen, ist es sicherlich auch Ausdruck seiner Individualität, wenn er eigenwillig, wenn er eigensinnig sein kann und darf und die Möglichkeiten dazu hat und nutzt. Um noch ein bisschen mehr Wörter zu sammeln, Synonyme dazu, Halsstarrigkeit, Starrsinn, Starrsinnigkeit, die klingen schon so, die Worte. Das hat ja was Lautmalerisches. Rechthaberei, Unnachgiebigkeit, Intransigenz, Starrköpfigkeit, Dickschädeligkeit, Steifnackigkeit, kann man auch woanders herkriegen. Unbelehrbarkeit, Störrigkeit, Sturheit, Bockbeinigkeit, Bockigkeit, Kratzbürstigkeit, Aufsässigkeit, Aufmüpfigkeit, Unbotmäßigkeit, Trotz, Widersetzlichkeit, Widerspenstigkeit, Renitenz, Protesthaltung, Widerborstigkeit, Ungehorsam, Unlenksamkeit, Eigenwilligkeit, Verbohrtheit, Hartgesottenheit, Hartnäckigkeit, Verstocktheit, Uneinsichtigkeit, Dickköpfigkeit, Obstination, Beharrlichkeit, Trotzkopf, Unduldsamkeit, Verschlossenheit, Widerstand. Ein derzeit bemühtes Wort. Vielleicht so viel einfach mal zu den Begriffen als kleiner Einstieg. Beschäftigen wir uns ein bisschen mit Kennzeichen der Exzentrik. Es gibt eine Studie von einem Neurophysiologen, gemeinsam gemacht mit einem New Yorker Wissenschaftsjournalisten über Exzentriker. Die wollten diesem Phänomen mal nachgehen und haben eine erste große Erhebung über Exzentrik durchgeführt. Hatten ziemlich viel Arbeit damit. Sie haben nämlich in britischen und amerikanischen Zeitschriften, Magazinen Annoncen geschaltet, etwa folgenden Wortlaut: Sind Sie Exzentriker? Melden Sie sich bei. Und dann ging es los. Also die hatten die Reichweite der vielen Medien, in denen diese Annonce erschien und über das Projekt geschrieben hatte, lief auf zig Millionen Leser hinaus. Und dann haben sich auch eine ganze Menge Leute gemeldet. Und nun galt es herauszufinden, wer ist denn da wirklich ein Exzentriker? Wen lohnt es sich zu befragen? Wer gehört zu unserer Zielgruppe und wer eben auch nicht? Und im Zuge dieser Arbeit wurden Merkmale deutlich, die man bei Exzentrikern findet. Und ich habe die Ihnen mal auf zwei Folien aufgelistet. Diese Merkmale sind sozusagen von absteigender Bedeutsamkeit. Die ersten fünf gelten den Initiatoren dieser Studie sozusagen als Kern. Das kommt immer vor. Bei den anderen, ja, mal ein bisschen mehr davon, mal ein bisschen weniger, mal gar nicht. Also, Merkmale von Exzentrikern. Sie seien unangepasst, kreativ, stark durch Neugier motiviert. Sie seien idealistisch, mit dem Anspruch, die Welt zu verbessern und die Menschen ihr glücklicher zu machen. Und der Exzentriker betreibt beglückt ein oder mehrere, in der Regel fünf oder sechs Steckenpferde. So, das waren, glaube ich, jetzt die ersten fünf. Ne? Na? Wie sieht es denn aus mit Ihrem Exzentrikerpotenzial? Da meldet sich jemand. Also eine bekennt sich. Trifft das auf Sie zu? Nein? Sie sind alle angepasst, unkreativ, überhaupt nicht durch Neugier motiviert, sind unidealistisch, wollen die Welt nicht verbessern, sondern die Menschen unglücklich machen und sie betreiben überhaupt kein Steckenpferd. Sie sehen, die Nagelprobe ist nicht ganz so einfach. Wenn man es umkehrt, dann will da auch keiner sein. Aber schauen wir uns doch mal an, was die noch so herausgefunden haben. Also neben diesen 5 bedeutsamen Kriterien gesellen sich dann weitere. Der Exzentriker sei sich von klein auf des Andersseins bewusst. Er sei intelligent. Die haben in der Gruppe, die sie dann schlussendlich untersucht haben, das waren, glaube ich, so, wenn ich das richtig im Kopf noch habe, 700, 800 Probanden, haben sie ein Durchschnitts-IQ von über 130 festgestellt. Auch wenn IQ jetzt nicht unbedingt viel sagt, aber das ist überdurchschnittlich. Also, Exzentriker seien intelligent, sie seien eigensinnig und freimütig, überzeugt, selbst richtig zu liegen und davon überzeugt, dass der Rest der Welt aus dem Tritt geraten ist. Sie seien ohne Konkurrenzstreben, ohne Verlangen nach Anerkennung oder Bestätigung durch die Gesellschaft. So, jetzt schauen wir uns den zweiten Teil an. Sie hätten ungewöhnliche Essgewohnheiten und Lebensführung. Pizza-Service. Sie sind nicht sonderlich interessiert an den Ansichten oder der Gesellschaft anderer, ausgenommen zu dem Zweck, diese vom eigenen richtigen Standpunkt zu überzeugen. Sie seien ausgestattet mit einem schelmischen Sinn für Humor. Sie seien häufig alleinstehend. Das korreliert mit dem IQ. Und sie sind gewöhnlich das älteste oder einzige Kind. Und sie haben eine fehlerhafte Rechtschreibung. Wenn sich jetzt meine Studenten, also ich glaube, ich muss nachholen und mich vorstellen, ich heiße Volker Friedrich und lehre hier Schreiben und Rhetorik. Wenn meine Studenten sich jetzt darauf beziehen, dann müssen sie genauer hingucken. Die Exzentriker haben nicht eine fehlerhafte Rechtschreibung, weil sie sie nicht beherrschen, sondern weil sie sich entscheiden, ganz bewusst, manche Worte anders zu schreiben, als man sie schreibt. Sie beherrschen sehr wohl die Rechtschreibung. Also, wieder nichts. Ne? Damit kommen Sie nicht durch. Gut, also das wurde in einer Studie erhoben als Merkmale von Exzentrikern. Hin und wieder, ich habe Sie ja auf der ersten Folie aufgefordert, auch selbst zu denken. Ich versuche es auch ein bisschen, habe mir Gedanken gemacht, was man sonst vielleicht noch fassen könnte. Und ich kam auf ein paar Ideen, ein paar Thesen, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Ich habe versucht, eine Unterscheidung zu treffen, setze die bewusst in Anführungszeichen, zwischen einer äußeren Exzentrik und einer inneren Exzentrik. Die äußere speist sich aus äußerlichen Attributen, zum Beispiel kleidet sich jemand eigenwillig oder er pflegt einen Tick. Also ich glaube, bis zur Pensionsgrenze komme ich so nicht. Äußere Exzentrik. Auf der anderen Seite würde ich eine innere Exzentrik sehen, die sich aus einem geistigen Anderssein speist, was sich nicht zwingend an äußeren Attributen festmachen muss. Jemand kann sehr, sehr anders denken als andere Menschen, womöglich aber gar nicht besonders auffallen auf der äußeren Ebene. Was mir wichtig erscheint, auch im Blick auf diese Studie, ist, dass Exzentrik sich womöglich bis zu einem gewissen Grad immer im Wandel befindet. Ob etwas exzentrisch ist oder nicht, ist eine Interpretation einer Zeit. Eine bestimmte Zeit hält etwas für exzentrisch. Eine bestimmte Gesellschaft in einer bestimmten Zeit hält etwas für exzentrisch. Es ist also kulturabhängig, kulturgebunden, was als exzentrisch bezeichnet wird. Womöglich gibt es Kulturen, unentdeckte auf diesem Planeten, wo die Menschen den ganzen Tag Bojo spielen und das ist völlig normal. Nur hier nicht. Exzentrisches Verhalten ist auch eine Sache des Betrachters. der Betrachter sagt, das sehe ich als exzentrisch an, das muss demjenigen, der dann als exzentrisch angesehen wird, noch längst nicht als ein ungewöhnliches Verhalten erscheinen. Vielleicht kriegt er mit, dass es dem Betrachter ungewöhnlich erscheint, ihm selbst ist es aber völlig selbstverständlich. Also Exzentrik ist eine Zuschreibung, die andere vornehmen. Ich glaube, dem Exzentriker selbst ist es völlig egal, ob er als exzentrisch angesehen wird oder nicht. Wir sind übrigens da in der Hinsicht mit einer großen inneren Unabhängigkeit und einem großen Selbstbewusstsein ausgestattet. Das hat diese Studie auch gezeigt. Also Exzentrik, abhängig von der Perspektive des Betrachters. Eine schöne Zusammenfassung haben diese Forscher gemacht über ihre Studie. Und sagen in der Summe, dass Exzentriker glücklicher, kreativer und gesünder seien als durchschnittliche Konformisten. Es lohne sich also, exzentrisch zu sein. Konformist, jemand, der mit den gängigen Spielregeln konform geht, übereinstimmt und sich daran hält. Und der Nonkonformist hält sich eben nicht daran. Das war zum Beispiel noch nicht exzentrisch, aber womöglich ein wenig nonkonformistisch. Gesundheit. Nun gut, so viel mal zu ein paar Merkmalen. Nochmals, ich möchte Ihnen heute nur einen Einstieg, einen Überblick geben. In den folgenden Vorträgen werden diese Listen mit Sicherheit sehr verlängert werden und intensiviert werden und unterschiedliche Betrachtungswinkel noch eingenommen werden. Ich hatte Ihnen als drittes Kapitel angekündigt, Exzentrik in der Wissenschaft und in den Künsten. Fangen wir vielleicht mal mit den Künsten an, und damit, um das klarzustellen, meine ich nicht allein die bildenden Künste, Malerei, Bildhauerei oder so etwas, sondern alles, was man unter Kunst verstehen kann, Dichtung, Musik und dergleichen mehr. Denken Sie, Exzentrik ist in diesen Bereichen ein seltenes Phänomen, ein Standardphänomen. Was würden Sie annehmen? Standard? Nun gut, über Häufigkeiten haben wir uns noch nicht unterhalten. Ja, mein... Sie können ja, das eine ist, dass Sie schauen, was ist in der Gruppe der Künstler exzentrisch. Das andere ist, dass Sie gucken, sind Künstler exzentrisch für den Rest der Welt. Ich würde mal annehmen, dass es zum Teil zum Selbstbild, zum Selbstverständnis auch des Künstlers gehört, exzentrisch zu sein, nicht in der Mitte zu stehen, sich nicht dort zu tummeln, wo sich alle tummeln. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Standard schon. Das heißt natürlich nicht, dass es unter Künstlern nicht wiederum, wenn sich die Gruppe selbst betrachtet, nicht Leute gibt, die in der Mitte der Gruppe stehend zu bezeichnen wären oder am Rande der Gruppe stehend. Also ich denke, dass zu unserem Klischee von Künstlern schon gehört, dass das schräge Typen sind, komische Vögel, seltsam, riskieren Schwierigkeiten mit einer bürgerlichen Existenz zu haben. Das ist ja nie gesichert, wenn man sich auf solch einen Weg macht. Sagen Sie mal Ihrer Mutter, ich will Kunst studieren. Und erst recht Ihrem Vater, der kauft gleich nochmal ein paar Aktienpakete. Das gilt zuerst einmal als Hungerleider-Dasein und als Randexistenz und nicht bürgerlich. Natürlich gibt es Künstler, die ungeheuer vermögend werden und so weiter, braucht man nicht drüber reden. Aber so ganz programmierbar ist das ja nicht. Also womöglich vermuten wir Exzentriker in den Künsten hin und wieder. doch eher als in anderen Bereichen. Wenn man sich die Exzentrik dort anguckt und wenn man diese Unterscheidung heranzieht, die ich vorher getroffen habe, Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Exzentrik, dann glaube ich, dass wir hier womöglich doch mehr es mit einer inneren Exzentrik zu tun haben, einer anderen Weltsicht, die sich zwar dann auch in äußeren Attributen zeigen kann, aber das ist nicht das Eigentliche daran, dass sie sich in äußerlichen Attributen manifestiert, sondern das Eigentliche ist, glaube ich, das, was im Inneren dieser Menschen stattfindet. In der Gruppe, die wurde übrigens auch wiederum innerhalb dieser Untersuchung analysiert, in der Gruppe wurde eine gesteigerte Kreativität und Empfindsamkeit festgestellt. Und das wiederum, solche Tugenden, Merkmale, können zu einem ungewöhnlichen Umgang mit Problemen führen. Also man kann beobachten, dass die Leute manche Probleme, die sich jedermann stellen, ganz anders lösen. Nicht auf eine gängige Art, irgendwie in einem Verfahren, auf das jemand anderes so einfach nicht käme. Exzentriker in der Kunst wird eine speziell geschärfte Wahrnehmung zugeschrieben in dieser Untersuchung. Und damit einher kann eine ungewöhnliche Weltsicht gehen, die ja, eigene Akzente setzt, die die Welt anders interpretiert, als das gemeinhin geschieht. Nicht alle künstlerischen Berufe vollziehen sich in Einsamkeit. Jemand, der in einem Symphonieorchester spielt und Musik macht, hat immer Leute um sich rum. Jemand, der vielleicht neue Musik komponiert und sie nie selbst aufführt, ist schon wieder etwas einsamer. Und ich glaube, dass das für sich alleine arbeiten und einsam sein beim Musiker vielleicht etwas weniger häufig zu finden ist wie bei Künstlern, bildenden Künstlern oder bei Schriftstellern, Dichtern. Die meisten schreiben allein. Also Einsamkeit und eine gewisse Innerlichkeit, die das mit sich bringt, führt wiederum zu Verhalten, das von außen befremdlich wirkt. Fallen Ihnen Künstler ein, wo Sie sagen würden, das wären Exzentriker? Picasso? Warum? Bitte? Anders als die anderen? Ja, hat sicherlich einen recht eigenen Weg beschritten. Beuys, Dali, ja, bei ihm gerne, würde ich sagen, doch die Betonung wieder schon fast auf dem Äußeren, die Antennen zum lieben Gott und so. Jetzt haben wir Maler gehabt, fallen Ihnen andere Leute ein? Bitte? Ich habe Sie, glaube ich, nicht verstanden. Schusseligkeit soll auch dazugehören. Wir waren bei nicht bildenden Künstlern. Wen nennen Sie? Die Sängerin Björk. Mhm. Ja, ich glaube, die wirkt auf viele Menschen sicher exzentrisch. Ja. Ja. Architekten an sich oder habe ich Architekten gehört? Michael Jackson, Exzentriker, ja, in manchen äußeren Verhalten. Ich habe Architekten, ich habe Herrn Beuken gesehen und dachte nur noch Architekt. Bitte? Alle Architekten, ich dachte es mir schon, dass Sie darauf Wert legen. Michael Jackson, ja, klar, natürlich auch auf einer äußeren Ebene. Ja. Schriftsteller? Kafka? Ja, wobei, Versicherungsangestellter, ne? Hm. Erstmal nicht so auffällig. Dort lief er auch nicht als Käfer rum. Also, Jelinek könnte man sicherlich von ihrem Verhalten als Exzentriker ansehen. Wir werden im Laufe der Reihe auch ein paar Schriftsteller auf dem Plan haben. Nächste Woche zum Beispiel hören Sie einen Vortrag, wenn Sie da sind, über Thomas Bernhard. Da werden Sie auch ein paar Filmausschnitte über ihn sehen können. Ich glaube, das wird Sie überzeugen, dass das ein ziemlicher Exzentriker war. Nun gut, verlassen wir mal den Bereich der Kunst und gehen in den Bereich, der uns hier auch stärker beschäftigt, womöglich. Wobei ich den kleinen dezenten Hinweis mir nicht versage. Sie haben gesehen, dass ich in diesem Kapitel Wissenschaft und Kunst in einem fasse. Warum nur? Exzentriker in der Wissenschaft. Ich glaube, auch da liegt die Betonung eher auf der inneren Exzentrik denn auf der äußeren. Die Studie hat ergeben, dass das vornehmlich bei Hochbegabten auftritt, Exzentrik, bei Hochbegabten, die in der Wissenschaft sind. Ich biete Ihnen als Formulierung an, dass die Ideen verliebt sind. Dass sie wirklich im Wortsinn verliebt sind in Ideen. Und dass sie eine Liebe zu Ideen entwickeln, und zwar mit allen Passionen, die eine Liebe so mit sich bringen kann, bis hin zur Besessenheit. Ich glaube, ich gehe hier lieber nicht mehr lang. Ja, das Bild des exzentrischen Wissenschaftlers ist natürlich auch zum Klischee verdichtet worden. Der verrückte Wissenschaftler, ob als Comicfigur Daniel Düsentrieb von Walt Disney, oder denken Sie an den Doc Brown aus Zurück in die Zukunft, der ja diese Zeitmaschine erfindet und so weiter. Also dieses Klischee haben wir natürlich. Fallen Ihnen ein paar exzentrische Wissenschaftler ein? Einstein wird da, glaube ich, fast von allen immer als erster genannt. Bitte? Einspruch? Halten Sie ihn nicht für exzentrisch? Nun gut, da können wir jetzt lange drüber streiten, möchte ich nicht tun, das ist eine Spezialdiskussion. Ich glaube, dass die meisten ihn als Wissenschaftler bezeichnen würden, auch wenn er nicht unbedingt eine typische Wissenschaftler-Sozialisation hinter sich hatte. Aber ich möchte da nicht drüber streiten, nehmen wir sonst jemand anders, den auch Sie akzeptieren können. Ja, wir werden einen Vortrag hören von Ernst-Peter Fischer, der sich mit Exzentrikern in der Naturwissenschaft beschäftigen wird. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp auch für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht ein technisches Fach studieren, ein ingenieurwissenschaftliches Fach. Der Vortrag, glaube ich, könnte für Sie besonders spannend werden. Also, da finden wir sicherlich eine Menge Beispiele. Eins habe ich Ihnen zu Beginn ja gleich erzählt, Alan Turing. Ja. Turing hat nicht nur Enigma geknackt auf Turings Forschung, wissenschaftlichen Arbeiten, fußt so einiges. Der moderne Computer wäre so womöglich auch nicht, jedenfalls nicht so schnell gekommen, wenn er da nicht gebastelt und geforscht hätte. Und er hat im Bereich künstliche Intelligenzforschung eine Menge auf den Weg gebracht. Also, ein Beispiel für einen Exzentriker in der Wissenschaft. Ich möchte ein bisschen mich noch mit Ihnen um ein paar Begriffe bemühen und möchte auch da einen kleinen Vorschlag machen. Ich glaube, es gibt in der Wissenschaft oder in der Diskussion auch über Wissenschaft eine retrospektive Exzentrik und eine prospektive Exzentrik. Wenn Herr Vogt zum Beispiel hier als Ingenieurwissenschaftler sich über Physik äußern würde, Astrophysik und die Lehrmeinung vertrete, die Erde sei eine Scheibe, dann käme da, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ne? Das kann man heute ernsthaft nicht mehr vertreten, diese These. Das ist vorbei. Also die Theorie ist widerlegt. Es gibt allerdings sehr wohl immer wieder Diskussionen, die sich im Grunde auf eine retrospektiv exzentrisch durch die Wissenschaft bewegen. Es gibt immer wieder Diskussionen, auch öffentlich geführte Diskussionen, die Argumente bemühen, die so nicht mehr haltbar sind. Es war zum Beispiel eine Kritik an Herrn Sarrazin in der Debatte über seine Thesen, dass die Aussagen, die er getroffen hat über Vererbung, nicht haltbar seien. Sehr deutlich klar gemacht worden von einer Wissenschaftlerin, auf die er sich berufen hat, in einem Artikel, den sie dann geschrieben hat in der Zeit, wo sie zeigt, dass er ihre Theorien überhaupt nicht verstanden hat. Also häufig werden in Diskussionen über Wissenschaft exzentrische, retrospektive Argumente gebraucht, die einfach dem Stand der Dinge nicht mehr entsprechen. Manchmal gibt es Leute, die bemühen sich dann unentwegt, sowas zu machen. Das Land der Exzentriker wird gemeinhin England bezeichnet. Es gibt einige schöne Sammelbände über Exzentrik, da finden Sie Artikel über exzentrische Erfinder in England, die zum Beispiel an Zeitmaschinen arbeiten und sonstigen Dingen. Und gerade diese Forschungsgruppe hat diese Leute auch aufgesucht. Einmal flog so ein Ding den allen um die Luft, um die Ohren und in die Luft, hat die Dame, die daran arbeitete, überhaupt nicht irritiert. Kurz nach der Explosion meinte sie, ich weiß, was der Fehler war. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Das hat doch was. Unter prospektiver Exzentrik würde ich genau das Umgekehrte verstehen wollen, nämlich Theorien aufzustellen, die bis dato so nicht gedacht wurden, die als unwahrscheinlich gelten, als skurril, seltsam, unangemessen und so weiter, die aber vielleicht Zukunft haben. Wenn Sie die Wissenschaftsgeschichte anschauen, die ist voll von Beispielen von prospektiver Exzentrik. Galilei, glaube ich, gehörte zu denen. Leute, die eine Theorie vertraten, die zu der Zeit nicht opportun war, nicht angemessen, in der Zeit voraus, die dann irgendwann womöglich zu den Standards gehören. Dummerweise weiß man das ja nie, welche Theorie künftig sich tatsächlich bewähren wird. Wenn sie sehr kühn ist, wenn sie sehr steile Thesen vertritt, kann man es nicht voraussagen. Es gibt einen Satz, der wird unterschiedlichen Autoren zugesprochen. Ich habe einmal gelesen, er sei von Max Planck, das andere Mal von Kurt Tucholsky. Wo ist der Unterschied? Der Satz heißt, Prognosen sind eine heikle Sache, insbesondere wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Wir können nie so genau voraussehen, wessen Theorien denn dann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten sich vielleicht doch bewähren und vielleicht dann gar nicht mehr so exzentrisch uns erscheinen, wie in dem Moment, wo sie aufgestellt werden. Dazu ergänzend noch, ja, viele wissenschaftliche Pioniere werden erst sehr spät gewürdigt. Und eine steile These von mir: Wissenschaft ohne Exzentrik ist tote Wissenschaft, sie ist nur noch Erbverwalterin. Wenn wir auf dem Wissen unserer Zeit uns nur immer bewegen wollen und uns nicht trauen, darüber hinauszugehen, wagemutig Theorien aufzustellen, kühn zu sein, anders zu denken als das, was alle anderen denken, dann kommen wir auf nichts Neues. Natürlich ist die Fehlerquote in dem Verfahren womöglich recht hoch. Wie sagt der Schwabe, what shells? Warum nicht? Fortschritt in den Wissenschaften wird nicht mit dem erreicht, was alle denken, sondern mit dem, was bis dahin noch niemand geahnt hat oder zu denken gewagt hat. Das wären so ein paar Gedanken von mir zur Exzentrik in der Wissenschaft. Vielleicht noch von dem Nicht-Wissenschaftler, vielleicht auch Nicht-Physiker Albert Einstein, ein Zitat. Nur wenige Menschen sind in der Lage, mit Gelassenheit Meinungen zu vertreten, die sich von den Vorurteilen ihres sozialen Umfelds unterscheiden. Die meisten Menschen sind sogar unfähig, sich solche Meinungen überhaupt zu bilden. Fällt gerade ein schöner Satz über Wissenschaft ein. Die Wissenschaft spiegelt den aktuellen Stand ihres Irrtums. Deswegen kann man ja auch weitermachen. Ja, machen wir auch weiter. Schauen wir uns noch ein anderes Kapitelchen an. Wie sieht es aus? Wie äußert sich Exzentrik in Politik und Gesellschaft? Ich würde sagen, bei gesellschaftlichen Exzentrikern haben wir vielleicht einen Schwerpunkt eher auf einer äußeren Exzentrik, was als exzentrisch gilt, wird definiert schichtspezifisch, bildungsabhängig, abhängig von Gruppenzugehörigkeit. Da haben soziologische Phänomene eine wichtige Auswirkung auf das, was eine Gesellschaft oder Gruppen in einer Gesellschaft als exzentrisch ansehen. Wenn Sie der Bereich interessiert, empfehle ich Ihnen den allerletzten Vortrag in der Reihe von Professor Dr. Richard Utz, der ein Soziologe ist und der sich an eine soziologische Typologie wagen wird zum Exzentriker. Gesellschaftliche Exzentrik steht in einer gewissen Weise in Wechselwirkung zu Moden, zu Modeerscheinungen. Übrigens auch in dem engeren Bereich der Mode, in dem wir ja häufig Figuren sehen, die sich zumindest äußerlich einer gewissen Exzentrik hingeben. Dann gibt es so eine Laufsteg-Avantgarde und dergleichen mehr. Da finden Sie sozusagen den Willen zur Exzentrik geradezu. Man ist bemüht, ganz entschieden anders vorzugehen, anders zu sein. Kleiner Hinweis, was eine Gesellschaft als Exzentrik ansieht, wandelt sich durch die Medien selbst, die Gesellschaft abbilden. Wenn Sie sich mal anschauen, was heute für Rollenmuster, Verhaltensmuster und so weiter in den Medien als gängige Muster dargestellt werden und das vergleichen mit Mustern, die von mir aus in den 50er Jahren herrschten, dann wäre das, was wir heute haben, aus Sicht der 50er Jahre die pure Exzentrik. Und da wären bestimmte Verhaltensweisen, die wir heute als gängig ansehen, als vollkommen ungewöhnlich angesehen worden. Also ein Wandel, der durch die Zeit, ein Wandel dessen, was Exzentrik bedeutet, durch die Zeit, der rückwirkt, in einer Wechselwirkung steht zu dem, was die Medien darüber, über ihre Zeit erzählen, berichten, welche Muster sie entwickeln, welche Ideen sie über eine Gesellschaft entwickeln. Schauen wir uns noch an, was das in der Politik heißt. das ist nicht so ganz einfach, würde ich mal sagen. Einerseits werden ja gerne starke Typen, eigenwillige Charaktere und so weiter von uns gerne gefordert für die Politik. Ja, sie können aber auch, wie man ja oft genug sieht, gefährlich werden. Es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, glaube ich, wenn man sich damit beschäftigt. In der Demokratie werden mittlere Positionen gefordert und gleichzeitig, weil das dann mit der Zeit zum Standard wird, gewöhnlich wird und so weiter, sehnt man sich nach einer gewissen Exzentrik, etwas, das sich aus diesen gängigen mittleren Positionen hinaus bewegt. Da ist vielleicht ganz nett, einen kleinen Exkurs zu machen, was wir unter Mitte verstehen können in der Politik. Da würde ich gerne Ihren Blick lenken in die Antike zurück. Von Aristoteles gibt es geradezu eine Theorie des Handelns der Mitte. Wenn er sich über Tugenden äußert, dann sagt er, tugendhaftes Handeln ist ein Handeln der Mitte. Ich möchte Ihnen das mit einem Beispiel illustrieren. Als tugendhaft gilt für Aristoteles beispielsweise, tapfer zu sein. Vielleicht wollen wir auch mal tapfere Leute in der Politik, könnte ja sein. Was ist aber tapfer, fragt er. Und er sagt, solche Tugenden positionieren sich zwischen zwei Extremen. Das eine Extrem, wenn man über Tapferkeit redet, wäre die Feigheit. Es ist uns völlig klar, jemand, der feige ist, ist nicht tapfer. Das andere Extrem wäre für ihn das Draufgängertum. Blindes Handeln, blindes drauf losschlagen, nicht angemessen eine Situation prüfen, nicht klug handeln, sondern drauf losstürmen. Das wäre ein anderes Extrem. Tapferkeit ist für ihn irgendetwas in der Mitte dazwischen. Wenn man so Mitte versteht, dann verliert sie, glaube ich, ein bisschen diesen Geruch, den wir heute da wahrnehmen, nämlich mediocre, durchschnittlich, banal, gängig, konform und so weiter. Also, wenn die mittleren Positionen nicht solche banalen, durchschnittlichen wären, sondern solche klugen, dann würden sie, glaube ich, auch ohne Exzentrik Anklang finden. Ja, politische Exzentrik kann, das wissen wir auch, dem Extremismus nahe rücken. Und spätestens dann verliert sich der Spaß. Glaube ich, brauchen wir nicht im Detail diskutieren, das dürfte Ihnen einleuchten. Auch das, was in der Politik übrigens als exzentrisch angesehen wird, wandelt sich durch den Widerhall, den es in den Medien findet. Sie merken schon, ich habe heute eine Vorliebe für die Antike. Ich möchte Ihnen nochmal mit einem Beispiel kommen für einen, wenn Sie so wollen, politischen Exzentriker aus der Antike. Die Rede ist von Sokrates. Sokrates können Sie tatsächlich als einen Exzentriker beschreiben. Er hatte ein recht auffälliges, ungewöhnliches Sozialverhalten. Er hat... Ja, sein Äußeres war zum Teil schon für diese Zeit damals etwas ungewöhnlich, aber lassen wir mal den Bereich beiseite. Von ihm wird zum Beispiel berichtet, dass er bei einem Feldzug, alle Athener Bürger mussten da mitmachen, gab so eine Art Wehrpflicht damals, einmal eines Morgens ein Gedanke ihn überkam und er blieb stehen und dachte nach. Es wurde Mittag, es wurde Abend, es wurde Nacht und er rührte sich überhaupt nicht vom Fleck, hatte so eine Art katatonische Starre, würden vielleicht die Psychologen sagen, und dachte nach. Und mit der Zeit, ein Soldat, der da einfach nur so rumsteht und nachdenkt, der fällt schon mal auf. Ja. Also mit der Zeit wurden die anderen doch aufmerksam und guckten zu und waren sehr gespannt, wann das denn endlich aufhört. Und hielten Nachtwache und so weiter und erst am nächsten Tag war dann mit dem Nachdenken fertig und dann ging es wieder weiter. Sokrates hat, wie Sie womöglich wissen, die Athener Bürger immer wieder in Diskussionen verstrickt, hat ihnen hochnotpeinliche Fragen gestellt, insbesondere zu ihrem Umgang mit der Sprache. Sie gefragt, wenn du sagst, das und das ist gerecht, dann sag mir doch mal, was eigentlich gerecht ist. Kannst du mir das erklären? Und dann hat er sie in eine Diskussion verstrickt und am Anfang, wenn er zum Beispiel einen Richter gefragt hat, was gerecht sei, wusste der Richter natürlich, was ist so und so und hat ihm das dargelegt. Und dann hat Sokrates ihn in eine Diskussion verstrickt. Und im Laufe der Diskussion nahm der Richter irgendwann genau die gegenteilige Position ein zu dem, die er am Anfang hatte. So hat er das mit allen gemacht, um den Leuten klarzumachen, wir benutzen Begriffe und wissen eigentlich gar nicht so recht, was wir damit meinen. Wenn Sie das lang genug machen, dann werden Sie irgendwann unangenehm der Gesellschaft. Man hat Sokrates als Stachel im athenischen Pferdearsch bezeichnet. Entschuldigung. Er wurde der Gesellschaft unangenehm. Was macht man mit Leuten, die auffallen, die unangenehm sind? Man versucht, sich ihrer zu entledigen, macht ihnen zum Beispiel einen Prozess. Sokrates wurde ein Prozess gemacht, er wurde beschuldigt, er verführe die Jugend und lästere über die Götter. Das war, wenn Sie so wollen, der erste politische Prozess um Exzentrik, um ein Verhalten, das anders ist als das, was die Gesellschaft als Norm vorgibt. Er hat die Normen gebrochen und deswegen wurde er vor Gericht gestellt. Sie wissen womöglich, wie die Geschichte ausgegangen ist. Er hat sich auch da wieder anders verhalten, als die Norm es erwartet. Er wurde zum Tode verurteilt und in Athen war es damals so üblich, dass man, bevor das Urteil vollzogen wurde, vollstreckt wurde, den Leuten genügend Zeit ließ, Athen zu verlassen. Ja. Im Grunde war ein Todesurteil ein Verbannungsurteil, ja, das dem Verurteilten die Chance gab, abzuhauen. Sokrates ist nicht abgehauen. Er hat den Giftbecher getrunken und ist für seine Überzeugung gestorben. Auch das scheint mir ein ziemlich exzentrisches Verhalten zu sein. Wenn Sie eine Sekunde darüber nachdenken, ob Sie selber diese Art von Konsequenz aufbringen wollten, also ich für meinen Teil weiß nicht. Es gibt also Leute, die so aus der Mitte einer Gesellschaft fallen, dass die Gesellschaft mit ihnen ziemlich harsch umgeht. Sie haben es vielleicht mitbekommen, einem chinesischen Schriftsteller wurde der Friedensnobelpreis verliehen. Der sitzt für seine Überzeugung im Knast. Heute habe ich gehört, dass seine Gattin nun auch unter Hausarrest gestellt wurde. Dieses Land hat ein Fünftel der Menschen dieser Erde und hat so viel Angst vor einem. Schon enorm. Also, das ist auch eine Form, glaube ich, der politischen Exzentrik, wirklich mit einer gewissen Radikalität die eigenen Positionen zu vertreten. Und schwuppdiwupp sind wir dann beim nächsten Kapitel, nämlich dem Eigenwille in Hochschulen. Gibt es denn sowas? Hochschulen haben natürlich die Aufgabe, und die Professorenschaft hat die Aufgabe, den Studenten erst einmal gesichertes Wissen zu vermitteln, das weiterzugeben, was Stand der Dinge ist in einer Wissenschaft. Ich würde einen Schritt vielleicht noch weiter gehen wollen, nämlich sagen, dass Hochschulen auch Labore der Gesellschaft sein können, in der neue Ideen entstehen, in der womöglich auch mal etwas gewagt, gedacht, gesagt werden darf, was vielleicht noch nicht gesichert ist, was ungeschützt ist, was ungewöhnlich ist, was befremdet, was womöglich als zentrisch angesehen wird. Ja, wenn dem so wäre, dann könnte man fragen, was für Tugenden sind denn da vonnöten? Womöglich ein bisschen Mut, etwas Fantasie, Kreativität und eben Eigenwille. Sie erinnern sich an diese ganz lange Liste am Anfang mit den Synonymen für Eigensinn und Eigenwille. Ab und zu, glaube ich, braucht es auch das, übrigens auf beiden Seiten, nicht nur bei den Professoren, sondern auch bei den Studenten. Dann entsteht Reibung und dann kommen wir womöglich gemeinsam voran. In diesem Sinne, glaube ich, müssen Hochschulen schräge Typen sowohl bei den Studenten wie auch bei den Professoren und Lehrenden aushalten. Nun denn, mal schauen, ob wir herausfinden in dem Semester, ob diese Hauptgefahr, die John Stuart Mill sah, gebannt ist. Danke Ihnen. Wir haben bei dieser Vortragsreihe immer gute Sitte, dass Sie noch Fragen stellen können oder diskutieren können. Ist auch ein Anliegen im Studium Generale, dass Sie so etwas machen und nutzen. Deshalb haben Sie eine Frage. Sonst kann ich immer genau in dem Moment, um diese Zeit zu überbrücken, die Sie brauchen, um Ihre Fragen zu formulieren, ein bisschen Ping-Pong mit dem Referenten spielen. Das geht jetzt so schlecht, Herr Friedrich. Aber vielleicht traut sich ja jemand, wenn Sie denn eine Frage hätten oder mit etwas nicht einverstanden sind oder die Dinge ganz anders sehen und mal endlich loswerden wollen, was Sie schon immer sagen wollen. Heraus damit. Gibt es irgendwelche Fragen? Woher es den Jojo gibt? Ja, sehen Sie mich als Exzentriker? Wäre ich ein Exzentriker, wäre ich zur Höflichkeit verpflichtet? Ich weiß es offen gestanden nicht. Ich habe es mir natürlich auch überlegt, kann ich das auf mich selbst anwenden, was da in dieser Studie herauskommt. Also, ich glaube schon, dass, ich habe Ihnen ja vorher gesagt, Exzentrik ist eine Zuschreibung, die Leute machen. Ja? Also man nennt sich nicht unbedingt selber ein Exzentriker und sieht sich in solch einer Position, sondern das wird einem von anderen zugeschrieben. Und mir ist so zu Ohren gekommen, dass manche mich vielleicht so sehen. Ja? Ich sehe natürlich alle anderen als exzentrischer, ist ja klar. Ich glaube, dass in dem Ausmaß, wie man das klassischerweise dann so meint, wir werden ja so ein paar Figuren über das Semester hinweg vor Augen geführt bekommen, dann werden Sie, wenn Sie die zum Maßstab machen, in mir einen vollkommen durchschnittlichen, sehr biederen Menschen sehen, der Beamter des Landes Baden-Württemberg ist, seinen einigermaßen geregelten Tagesablauf und Broterwerb nachgeht. Also so sehr aus dem Rahmen falle ich nicht, auch wenn ich Sie vielleicht als Student manchmal ein bisschen ärgere. Ex-Student. Nun denn, irgendwelche Anmerkungen von Ihnen noch? Ja, bitte. Ja, vielleicht ist dann der nicht auf Individualismus macht. Ja. Ich glaube, das Exzentrik ist sicherlich nichts, was Sie programmieren können. Ja. Sie können sich nicht vornehmen, ich entwickle jetzt die und die Ideen und dann werde ich auch ein Exzentriker sein. So rum geht es ganz sicherlich nicht. Ich glaube nochmals, was Sie sich klar machen müssen, das ist eine Zuschreibung, die eine Gruppe, eine Gesellschaft macht. Ja. Also ich kann Ihnen mal sagen, dass ich versucht habe, Kapitel Politik und Exzentrik einen Politiker zu gewinnen für die Reihe. Das hat leider aus Zeitgründen nicht geklappt, das habe ich sehr bedauert. Ich hätte den Herrn sehr gerne hier gehabt. Das ist auf den ersten Blick nicht ein wahnsinnig auffälliger Mensch oder so. Und der war in genügend hohen Positionen, um eigentlich absolut in der Mitte, wenn Sie so wollen, der Gesellschaft zu sein. Die Rede ist von einem Herrn, der mal Bundesfinanzminister war und zuvor Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Per Steinbrück. Ich glaube, dass der auf eine gewisse Art ein bisschen aus dem Rahmen fällt in seinem Verhalten, was gemeinhin Politiker kennzeichnet. Zum Ersten führt er im Vergleich zu dem, was heute Standard ist, eine ziemlich scharfe Zunge mit sich spazieren. Ich hatte auch gedacht, naja, ob ich dem Gefallen tue, wenn ich ihn zu einem Vortrag nahe der Schweizer Grenze einlade. Den hat er unlängst mal mit der Kavallerie gedroht. Wer weiß, was die Schweizer da als Gegenantwort tun. Ist immerhin jemand, der etwas tut, was wir gemeinhin von Politikern nicht erwarten. Der hat sich nämlich öffentlich hingestellt und mehrfach gesagt und aufgezählt, wo er Fehler gemacht hat. Schon das kann einen womöglich heute als Politiker aus der Mitte schieben. Das ist nämlich ein Verhalten, das man eigentlich nicht tut. Ja? Man sagt nie, dass man Fehler gemacht hat in der politischen Kommunikation. Man sagt dann, dass man womöglich schlecht kommuniziert hat, die Sache nicht gut genug dargestellt und dem Bürger vermittelt hat. Aber dass man irgendwas falsch angepackt hat und sagt, okay, Griff ins Klo muss ich vielleicht korrigieren, muss ich anders machen, das kriegen Sie heute nicht gespiegelt. Übrigens auch bei den Kritikern der Politiker nicht. Ja? Also das spiegelt sich. Das führt zu manchmal sehr verfahrenen Situationen. Ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt so mit Wonne auf Politiker einhauen will. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das ein großer Fehler ist, dass wir das tun. Das ist nämlich gerade Norm, dass wir sehr leicht bei der Hand sind, über die politische Klasse zu schimpfen. Ich glaube, dass wir unserer Demokratie damit überhaupt keinen Gefallen tun. Im Übrigen kriegt man in der Demokratie immer die Politiker, die man verdient. Wem es nicht passt, der soll es selber besser machen. Da haben wir ja alle die Möglichkeit dazu. Herr Vogt, Sie hatten, glaube ich, eine Frage, oder? War das ein schüchternes Abwinken?
Das hat sich weitestgehend geklärt.
Ja?
Dass ich diese Definition exzentrisch statt eigenwillig eigentlich so nicht akzeptiere. Das war, die haben es aber nachher selber korrigiert. Also im Mittelalter war das in der Aufklärung dann wohl nicht mehr so.
Ja. Ja. Also, natürlich. Also eigenwillig hoffe ich doch sehr. Ich bemühe mich, oder? Das freut mich zu hören aus Ihrem Munde. Ja.
Thank you.
Mittwoch, ne? Nicht Extremist, Exzentriker ist was anderes als Extremisten.
Ja. Einstein vielleicht im Bewusstsein zum Ausgestellt, aber als Extrem würde ich ihn ablehnen von seinem Wissenschaftlichen überhaupt nicht bezahlen. Ich war ein völlig normaler Mensch, also ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber hat der Mann, Frau von Gumafan hat dazu berichtet, den Menschen im Umgang der Gesellschaft war der völlig normal, fast langweilig, nicht extrem.
Nun gut, also. Ja. Es kann auch so eine Weile unten bleiben und dann kriegt man es wieder hoch. Das imponiert mir zum Beispiel. Nee, ein Kugellager. Ich gebe es zu, ich habe das extra für diesen Zweck hier angeschafft. Nein, es war nur Show. Ja. Ist ja klar. Also ein Hirnforscher wird Ihnen wahrscheinlich klar machen können, dass es die Hirnaktivität anregt, wenn Sie so etwas nebenher tun. Aber naja, immerhin, das ist schon mal die eine von meinen beiden.
Aber das funktioniert natürlich nur besser, weil das Seil exzentrisch läuft.
Ah. Können Sie da mal eine Formel anschreiben? Vielleicht ein Hinweis. Ich habe vorher deshalb das gesteigert. Ich habe gefragt, finden Sie es komisch? In welchem Sinn? Ja, eher belustigend oder sonderbar, seltsam. Und dann habe ich gefragt, was passierte, wenn ich das jetzt weitermachte? Ja, und wenn ich das ausbaute und so weiter. Ab wann wird es denn dann irgendwann umkippen? Eine der ersten Anmerkungen, die kam, war, dann ist es ein Tick oder ein Spleen. Finde ich sympathisch. Ja, das ist wahrscheinlich dann noch ein Tick oder ein Spleen. Wenn allerdings irgendwelche Studenten sich nach 5 Jahren über meine komischen Methoden beschweren würden bei der Hochschulleitung und sagten, das bringt uns ganz durcheinander, aber dem Friedrich ist es völlig egal, der sagt, Jojo spielen ist Menschenrecht, das mache ich auch in der Prüfung und ist mir egal, ob sie das stört oder nicht. Und die Hochschulleitung sehe sich womöglich dann gezwungen, mal ein Gespräch mit mir zu führen, wäre mal wieder an der Zeit, dann, nein, nach 5 Jahren meine ich, und ich dann renitent wäre, halsstarrig, starkköpfig und so weiter, was wir da vorher hatten, und sagen würde, ändere mein Verhalten nicht. Dann würde womöglich so eine Schwelle brechen und dann wird auf einmal ein Sozialsystem vielleicht anders reagieren. Das ist womöglich noch nicht ausreichend. Das ist, bringt Herrn Vogt sicherlich nicht aus der Ruhe. Vielleicht will er auch einen. Sie haben einen auch so einen schönen mit Kugellager und so. Ja, ne, das wenn dann Hightech, bitteschön. Also, das muss man, denke ich, differenziert betrachten. Ja, Frau Schulz.
Und ich glaube, das ist auch was du vorhin gesagt hattest, was ist denn heute noch exzentrisch, wo irgendwie
Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Mich würde eigentlich die Äußere nicht interessieren. Wenn Sie mal sich in England ein bisschen aufhalten und sehen, wie schrill manche Leute da unterwegs sind und wie wenig man sich daran stört, ja, dann ist das eine deutlich tolerantere Gesellschaft in solchen äußeren Formen. Wenn Sie mich fragen, vielleicht zum Abschluss, um Ihre Frage nicht unbeantwortet zu lassen, Sie fragen, wie kann man denn heute noch exzentrisch sein, wage ich mal einen Spruch und nehme dann sozusagen das Hausrecht in Gebrauch und lasse keine Fragen mehr zu. Ich glaube, wenn Sie radikal denken, das wäre mal was. Schönen Abend.